Die Zeit in Sierra Leone hat uns verändert. Vieles ist anders. Und besonders hat mich ein Thema beschäftigt, das wir dort tagtäglich erleben. Ein Thema, über das hier seltener gesprochen wird. Das ist der Tod. In Sierra Leone ist er allgegenwärtig. In den 10 Monaten, die wir dort verbracht haben, sind in unserem nächsten Umfeld 2 Studierende des TEC gestorben, die kleine Enkeltochter unseres Nachbarn, der Sohn eines Dozenten, die Tochter unserer Pastorin, der Bruder einer Studentin und mehrere Mütter oder Schwiegermütter von Studierenden und Dozierenden. Ich denke, das liegt daran, dass dort vor Ort Krankheiten und Verletzungen längst nicht medizinisch so gut versorgt werden können wie hier. Zumal man dafür Geld benötigt. Routineoperationen in Deutschland werden dort oftmals nicht überlebt. Und wer im kritischen Zustand in ein Krankenhaus kommt, aber nicht zahlen kann, ja, der stirbt draußen vor der Tür. Tropenkrankheiten sind zudem echt heftig. Das heißt, kräftige junge Menschen ringen am nächsten Tag mit Typhus und Malaria um ihr Leben. Es ist krass, wie schnell sich der menschliche Zustand verschlechtern kann. Ein weiterer Grund für die hohe Sterblichkeit ist natürlich auch der völlig chaotische Straßenverkehr. Offiziell gibt es Regeln, aber an die hält sich kein Mensch. Man fährt einfach hupend durch die Gegend, alles andere wird schon irgendwie. Und Schuld haben immer die anderen. Sicherheitsgurte gibt es oftmals nicht oder werden nicht verwendet. Und die Motorradfahrer haben nur teilweise einen Helm, ihre Mitfahrer nie. Also viele Verkehrsteilnehmer sind zudem chronisch übermüdet oder stehen unter Drogen und das macht es nicht wirklich besser. Wenige Menschen in Sierra Leone werden älter als 50. Für uns ist das erschütternd. Was aber an diesem Thema wirklich interessant ist, das ist die Perspektive, mit der Christen in Sierra Leone leben. Und diese Perspektive ist mir neu wichtig geworden. Denn die Menschen dort gehen anders mit ihrem Leben um, weil der Tod ständig präsent ist. Morgens wird Familienandacht gehalten mit dem Wissen, dass es vielleicht das letzte Mal gewesen ist, sich lebendig gesehen zu haben. Jeder neue Monat wird gefeiert. Preist Gott, wir haben den Mai überlebt. Wir sind nicht besser als diejenigen im Krankenhaus oder in der Leichenhalle. Es ist Gottes Gnade, dass wir heute leben und Gottesdienst feiern können. Ihm gebührt unser Lob. Das hören wir jeden Monat in Gemeinden und auch in unserem College. Besonders intensiv wurde das am Jahresende. Gott hat uns ein weiteres Jahr geschenkt. Lasst uns ihn loben. Lasst uns ihm die Ehre geben. Und genau das sind keine Floskeln, denn ihnen ist sehr bewusst, wie verletzlich das Leben ist. Sie müssen jederzeit darauf vorbereitet sein, zu sterben. Mich bringt es persönlich ans Nachdenken, wenn ich damit rechnen muss, dass meine Studierenden, die heute noch in meiner Vorlesung sitzen, vielleicht schon morgen tot sind. Was ist wirklich wichtig? Was sollte ich ihnen noch mitgeben? In jedem Fall spüre ich den Menschen ab, dass sie die Zeit ausnutzen wollen, die ihnen bleibt. Anders, als wir es vielleicht denken. Mir begegnen dort sehr junge Menschen in Leitungspositionen mit sehr hoher Verantwortung. Sie wollen ihren Dienst für Gott nicht nach hinten verschieben. Wozu Gott uns ruft, das tun wir heute. Denn später kann es zu spät sein. Und sie fragen sehr deutlich nach dem, was eigentlich Ewigkeitswert hat. Mich erinnert das an Psalm 90. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Diese Perspektive kann uns helfen, unser Leben zu reflektieren, unser Leben vom Ziel her zu denken. Worauf kommt es wirklich an? Und der Epheser-Text, den wir eben gehört haben, der gibt darauf Antworten. Dazu nutzt er das alltägliche Bild vom Umziehen. Wer an Jesus Christus glaubt, der legt sein altes Leben ab, so wie kaputte oder schmutzige Kleidung. Und er zieht das neue Leben an, das Jesus uns zur Verfügung stellt. Und genau das soll der Kern dieser Predigt sein. Zunächst einmal das alte Leben ausziehen, Da lesen wir in Vers 22, ihr sollt euer altes Leben wie alte Kleider ablegen, folgt nicht mehr euren Leidenschaften, die euch in die Irre führen und euch zerstören. Und das sehen wir in diesem Text zunächst eine sehr klare Diagnose des alten Lebens. Das heißt, ein Leben getrennt von Gott. Viele Menschen haben aus dem Blick verloren, dass ein Leben ohne Gott ein anderes Ziel hat als ein Leben mit Gott. Die Bibel beschreibt sehr klar und deutlich, wie das alte Leben ohne Gott ist. Und ich frage mich, ob uns das eigentlich bewusst ist. In unserer Gesellschaft ist es doch verpönt, einem anderen zu sagen, dass sein Leben nicht in Ordnung ist. Wir sind doch alle okay. Und wer das nicht teilt, der gilt als intolerant. Und ich sehe, dass Gottes Perspektive anders ist, denn Gott weiß, was auf dem Spiel steht. Er sieht unser Leben von der Ewigkeit her. Ein Leben getrennt von Gott geht verloren. Ein Leben getrennt von Gott lebt am Ziel vorbei. Das wird in der Bibel deutlich beschrieben. Und auch Jesus spricht davon. Der Epheser-Text gibt eine Diagnose des Lebens ohne Gott. Und diese Worte provozieren erst einmal. Er sagt, dass Menschen ohne Gott ein verkehrtes Denken haben. Und ich verstehe das so, dass Sündigen als attraktiv erscheint, als ein Ausdruck von Freiheit und Genuss. Wer ohne Gott lebt, der setzt doch alles daran, die eigenen Wünsche zu erfüllen. Ein zweites, Menschen ohne Gott lehnen Gottes Willen ab, seine Werte und rebellieren. Denn Gottes Wille ist ja schon irgendwie weltfremd. Ehrlichkeit, Feindesliebe, eheliche Treue, Anbetung Gottes. Ich frage mich, wie viel Wert in unserem Umfeld all dem beigemessen wird. Der christliche Glaube erscheint fremd und Gottes Gebote werden doch oftmals als Gängelung empfunden. Nun ist es so, wer auf Dauer gegen Gottes Willen lebt, dessen Gewissen stumpft irgendwann ab. Es schweigt. Und ich empfinde dahinter eine altbekannte Haltung, die wir seit Adam und Eva schon kennen. Wir wollen sein wie Gott, unabhängig und selbst das Maß aller Dinge. Und gleichzeitig versuchen wir uns irgendwie anzupassen, denn ein Sonderling will doch niemand sein. Ich erlebe die Kultur in Sierra Leone als sehr anders als unsere. Die Gesellschaft ist zutiefst korrupt, von oben nach unten. Lügen und Betrügen gehören zum Alltag. Auch von Christen. Es kommt immer wieder vor, dass Pastoren, die an unserem College studieren, in ihren Prüfungen mit Spickzetteln arbeiten. Und wenn sie dann erwischt werden und zur Rede gestellt werden, dann begründen sie es damit, dass sie doch gerade eine ganz wichtige Evangelisation in der Gemeinde hatten und deshalb nicht zum Lernen gekommen sind. Und es leuchtet ihnen gar nicht ein, dass das aus Gottes Perspektive her falsch sein könnte, dass sie damit vielleicht ein schlechtes Vorbild sind. Denn solange wir nicht erwischt werden, ist doch alles in Ordnung. Ist doch ganz normal. Und wir haben von einer Deutschen, die dort lebt und ein Kind in der Schule hat, gehört, dass die Klassenlehrerin in der Grundschule die Eltern ganz offen dazu aufgerufen hat, ihr Geld zu geben, um die Noten der Kinder aufzubessern. Polizisten an Checkpoints halten uns an und halten die Hand auf, damit wir unbehelligt weiterfahren können. Die ganze Gesellschaft ist zutiefst durchzogen mit Korruption und mit Unrecht. Und Christen leben nicht automatisch anders, egal wo, denn das ist ein Prozess. Gott will unser Denken verändern und seine Werte ins Herz legen. Und genau deshalb bin ich so überzeugt von der Arbeit, die wir an dem College leisten. Jeder Studierende, egal was er studiert, und da wird nicht nur Theologie studiert, und da studieren auch nicht nur Christen, da studieren sehr viele Muslime. Aber jeder Studierende erhält verpflichtend eine Vorlesung in christlicher Ethik. Der Mensch kann sich nur von innen her ändern, in der Nähe des lebendigen Gottes, in der Gegenwart des Heiligen Geistes. Und ich glaube, dass auch wir manchmal im alten Leben feststecken. Wir stehen in der Versuchung, unserem Leben irgendwie einen frommen Touch zu verleihen, aber uns trotzdem in allen Entscheidungen nicht unbedingt von Gott leiten zu lassen. Und Wenn wir uns von anderen Dingen leiten lassen, dann verliert unser Leben, unser christliches Leben an Attraktivität. Und dann erscheinen wir oftmals als heuchlerisch oder scheinheilig. Paulus sagt in Römer 6, Vers 6, unser früheres Leben endete mit Christus am Kreuz. Unser von der Sünde beherrschtes Wesen ist damit vernichtet und wir müssen nicht länger der Sünde dienen. Unser altes Leben wurde mit Christus gekreuzigt. Es hat seine Macht über uns verloren. Deshalb sollen wir es immer wieder ans Kreuz bringen und sterben lassen. Ich persönlich habe von klein auf den christlichen Glauben kennengelernt. Ich habe mich so früh für Christus entschieden, dass ich mich nicht einmal daran erinnern kann. Wie sieht das denn in so einem Fall mit dem alten Leben aus? Das alte Leben ist so lange in uns, bis wir uns bewusst umgestalten lassen durch Gottes Geist. Das heißt, ich kann sehr lange Christ sein, aber dem alten Leben trotzdem ganz viel Raum geben. Das alte Leben steht für alles in uns, das nicht von Gott geschaffen wurde. Mein eigensinniges Denken, das ich mit Informationen füttere, die mir nicht gut tun. Mein Handeln, das eigenen Zielen folgt, ohne Gott um Wegweisung zu bitten. Die Rebellion, die wir nach wie vor leben, auch wenn wir uns eigentlich für Christus entschieden haben. Unversöhnte Beziehungen, üble Nachrede, Misstrauen, Gleichgültigkeit. All das sind Zeichen für das alte Leben in uns. Es bleibt so lange in uns, bis wir uns bewusst Christus hinhalten, dass er uns umgestaltet. Und das ist so ein wichtiger Schritt. Wir wissen doch, wie erfüllend es ist, täglich in Gemeinschaft mit Gott zu leben und alles für ihn zu investieren. Deshalb lasst uns doch wirklich ernst machen und alles ablegen, was uns daran hindert, unser schmutziges, altes, kaputtes Leben auszuziehen. Und der Text erklärt dann auch, wie das laufen kann, das neue Leben anzuziehen. Wer zu Jesus kommt, der gibt sein altes Leben auf. Und das nennen wir Umkehr oder Buße. Und das sind zwei Worte, die nicht nett klingen. Wir geben zu, dass wir vorher am Ziel vorbeigelebt haben. Wir wenden uns Gott zu und wir bitten um Gnade für das, was in uns der Erlösung bedarf. Für das, was nicht in Ordnung ist. Und wir starten eine Beziehung mit diesem Gott. Umkehr und Buße, das ist nicht nur einmal im Leben dran, sondern das gehört stetig in unser Leben als Christen. Immer wenn ich ein Anzeichen meines alten Lebens entdecke, dann bringe ich das ans Kreuz. Ich bitte um Vergebung, ich bitte um Erneuerung. Und das ist ein tagtäglicher Prozess, solange wir auf dieser Erde sind. Es ist Teil unserer Beziehung zu Christus. Und eine Beziehung, die lebt vom Geben und vom Nehmen. Zuerst hat Christus sich für uns gegeben. Er reicht uns die Hand. Er hat uns von Schuld befreit und möchte uns mehr und mehr verwandeln. Diese Verwandlung, die geschieht genau in dem Maß, wie wir es zulassen, wie wir uns öffnen. Und weil wir zu Jesus gehören, haben wir überhaupt die Möglichkeit, das neue Leben anzuziehen, das er uns schenkt. Und dieses neue Leben, das ist fundamental anders. In Vers 24 heißt es, das neue Leben ist geprägt von authentischer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Nicht etwa, weil wir selber gerecht und heilig wären. Wenn wir das versuchen, aus uns selbst heraus gerecht und heilig zu sein, dann können wir nur scheitern. Sondern Jesus ist derjenige, der uns gerecht macht. Er ist für meine Ungerechtigkeit gestorben. Er ist der, der mich heilig macht durch sein Blut, das meine Schuld bedeckt. Und dem Bösen in meinem Leben die Macht nimmt. Seine Gerechtigkeit, seine Heiligkeit kommen in unser Leben und verwandeln uns stetig. Aber wie wird das nun praktisch, das neue Leben anzuziehen? Das finden wir in den Versen 23 und 24. Da heißt es, lasst euch in eurem Denken verändern und euch innerlich ganz neu ausrichten. Zieht das neue Leben an, wie ihr neue Kleider anzieht. Ihr seid nun zu neuen Menschen geworden, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat. Jeder soll erkennen, dass ihr jetzt zu Gott gehört und so lebt, wie es ihm gefällt. Es geht also zuerst darum, dass ich mein Denken verwandeln lasse. Jesus möchte unsere Gedanken prägen. Wie kann das gehen? Das tut er, wenn wir uns mit seinem Wort beschäftigen, wenn wir Zeit mit ihm verbringen, wenn wir die Bibel wertschätzen und lesen, wenn wir Gottes Willen kennen und ihn dann auch tun. Jesus verwandelt dann unser Denken, wenn er uns wichtiger wird als alles andere auf dieser Welt. Die Meinung der Mehrheit ist nicht entscheidend für uns, sondern der Wille Gottes. Und das kann uns manchmal ganz schön in Schwierigkeiten bringen. Gott stellt uns vor diese Entscheidung, wonach richten wir unser Leben aus? Aus eigener Kraft würden wir dieses neue Leben niemals anziehen können. Aber wir dürfen den Heiligen Geist um Hilfe bitten. Gott hat diesen Heiligen Geist wie ein Siegel aufgedrückt auf jeden, der zu ihm gehört. Du gehörst mir. Das Böse hat kein Recht mehr auf dich. Und so will der Heilige Geist ein Leben lang in uns wirken, uns verändern. Er zwingt sich uns nicht auf. Es ist eine tägliche Entscheidung, ob ich mich diesem Geist unterordnen möchte und offen sein will für seine Leitung. Und da gibt der Text noch einen sehr weisen Rat in Vers 30. Tut nichts, was den Heiligen Geist traurig macht. Wie schnell setze ich meinen eigenen Dickkopf durch im Alltag, anstatt auf den Heiligen Geist zu hören? Ich folge meinen Wünschen, meinen Impulsen, anstatt mich unterzuordnen. Und genau dieses Verhalten macht Gottes Geist traurig. Was bringt denn ein gutes Wort für einen Studenten, wenn ich vorher meinen Sohn ungeduldig und lieblos angeblafft habe? Und freut sich der Heilige Geist wirklich über eine gelungene Vorlesung, wenn ich das Haus nach einem bissigen Wortwechsel mit meinem Mann verlassen habe? All das macht Gottes Geist traurig. Und es gilt, das in Ordnung zu bringen, vor Gott und vor den Menschen. Meine Selbstsucht und meinen Stolz ans Kreuz zu bringen, meinen Mann um Entschuldigung zu bitten, meinem Sohn Liebe zu zeigen. Auf Gottes Geist hören, wenn er mir zeigt, was nicht in Ordnung ist, und ihm gehorchen. Das ist wichtiger als alles andere. Und so lerne ich Schritt für Schritt, mich Gottes Geist unterzuordnen und seiner Leitung zu folgen. Denn Gott möchte uns durchdringen und verwandeln. Wir entscheiden täglich, wie viel wir davon zulassen. Er zwingt uns nicht. Er gibt uns die Chance, uns zu verändern. Aber es liegt an uns, ob wir dafür offen sind. Wenn wir aber dieses neue Leben anziehen, dann werden andere einen Unterschied merken. Dann scheint Christus durch unser Leben hindurch, ohne dass es uns vielleicht sogar großartig bewusst wäre. Und es gibt nichts Besseres im Leben, als Menschen durch den Umgang mit uns zu Christus zu führen. Deshalb zieht das neue Leben an in Gerechtigkeit und Heiligkeit. Zuletzt richtet der Epheserbrief den Fokus auf unser Miteinander, auf die Beziehungen, in denen wir leben. Wer Gottes Gnade als Fundament seines Lebens erfährt, dessen Beziehungen werden mit der Zeit anders. Und hier im Text werden einige Beispiele gebraucht. Als erstes geht es hier um Ehrlichkeit. Ehrlichkeit ist ja nun die Säule für Vertrauen. Anstatt einander zu belügen, können wir lernen, wahrhaftig miteinander zu sein. Andere sollen sich verlassen können auf uns. Und das geht nur, wenn wir ehrlich sind. Gott ist die Wahrheit. In ihm ist keine Lüge. Er will uns verwandeln. Ehrlichkeit. Als zweites nennt er hier die Bereitschaft zur Versöhnung. Anstatt Groll zu hegen, üben wir ein, Zwistigkeiten zu klären und dem anderen mit Freundlichkeit die Hand zu reichen. Gott hat uns vergeben. Er hat unsere Schuld ins tiefste Meer versenkt. Wer sind wir, dass wir die Schuld anderer aufrechnen und zu gegebenem Zeitpunkt immer wieder aufwärmen? Jesus macht uns bereit zur Versöhnung. Und ein dritter Punkt in diesem Text zeigt ebenfalls, wie krass anders das neue Leben aus Gott ist. Wo wir vorher nach dem Prinzip gelebt haben, nimm, was du kriegen kannst, können wir jetzt unsere Hände öffnen und miteinander teilen, was wir haben. Wir erwarten nicht mehr das volle Leben aus unserem materiellen Reichtum. weil wir um den Reichtum des geistlichen Lebens wissen. Wir kennen den himmlischen Vater, der für uns sorgt, und brauchen nicht mehr mit der Angst leben, zu kurz zu kommen. Und das kann uns bereit machen zu teilen. Die beiden letzten Verse des Textes stellen noch einmal ganz deutlich das alte Leben und das neue Leben einander gegenüber. Mit Bitterkeit, Wutausbrüchen und Zorn sollt ihr nichts mehr zu tun haben. Schreit einander nicht an, redet nicht schlecht über andere und vermeidet jede Feindseligkeit. Seid vielmehr freundlich und barmherzig und vergebt einander, so wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat. Wow, das fordert auch unser Miteinander in Gemeinde heraus, überall auf der Welt. Die Menschen in Sierra Leone sind sehr leidenschaftlich. Und schon wenn sie sich freundlich unterhalten, klingt das in unseren Ohren wie Anschreien. Wenn sie Konflikte haben, denken wir, dass sie sich gleich an die Gurgel gehen. Meist geht es aber irgendwie glimpflich aus. Und wie ist das hier? Was prägt denn unsere Gemeindeversammlungen, unsere Leitungssitzungen? Darf das Feuer von unkontrolliertem Ärger, von Wutausbrüchen, dürfen gehässige Kommentare Menschen wehtun, Schaden anrichten? Dann geben wir dem Teufel Raum. Wenn Christus unser Herz verändert, dann ändern sich auch unsere Worte. Bitterkeit und liebloses Miteinander liegen eben nicht daran, dass jemand so ist. Gott möchte, dass wir das mutig ansprechen und andere liebevoll konfrontieren. Erklären wir ihnen doch, dass ein neues Leben aus Christus anders ist. Ermutigen wir einander, uns von Christus verändern zu lassen. Und ja, das ist anstrengend. Aber das gibt allen Beteiligten die Chance, das alte Leben abzulegen. Wir können das neue Leben in Christus anziehen, das einüben und voneinander lernen. Ich fasse zusammen. Wir sind weise, wenn wir unser Leben vom Ziel her überdenken und danach fragen, was eigentlich Ewigkeitswert hat. Christus ist gekommen, um uns zu befreien von unserem alten Leben. Er möchte versöhnt mit uns leben, er möchte uns prägen. Wer das begreift, der ergreift das neue Leben. Und dieser Prozess, das neue Leben anzuziehen, der dauert ein Leben lang. Unser Miteinander ist wie ein Lackmustest, der zeigt, wie viel von dem neuen Leben schon in uns Realität geworden ist. So sind wir eingeladen, uns für Gottes Geist zu öffnen. Lassen Sie uns beten. Heiliger Geist, bitte verwandle mich. Präge mein Denken. Lass mich verstehen, wer Gott ist. Zeig mir Gottes Willen für mein Leben. Und verändere mein Verhalten. Ich möchte mich dir unterordnen. Amen. Wenn wir das wirklich ernst meinen, dann wird etwas geschehen. Schritt für Schritt. Dann wird das neue Leben in Christus zunehmend unsere Beziehungen verändern. Er hat die Macht dazu. Ihm sei Ehre und Lob, jetzt und in Ewigkeit. Amen.